Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Han. Fabian.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um den Klassiker des Science-Fiction-Genres. Eine Filmreihe, die, ich glaube, jeden Menschen, der nach den 70er Jahren, den 80er Jahren geboren wurde, in der frühesten Kindheit und Jugend geprägt hat, nämlich die Reihe der Star Wars-Filme.
Ich glaube, selbst der völlig Uninteressierteste kommt an dieser Flut nicht vorbei. Alleine Merchandise und so weiter ist ja auch ganz berühmt, Star Wars. Hat Merchandise ja eigentlich erst groß gemacht. Ja, also man kann dem, glaube ich, nicht ausweichen. Warum also nicht mal sollten wir uns das vornehmen und mit unserer Brille darauf schauen?
Ja, und da wir in der vorletzten Folge, als wir über den Herrn der Ringe gesprochen haben, gesagt haben, der Herr der Ringe ist ein lebendiger Mythos, könnte man jetzt sagen, Star Wars ist ein postmoderner Mythos, ein Mythos unserer Zeit.
Ein postmoderner insofern ja schon alleine richtig, weil du ja gerade sagtest, Herr der Ringe als Mythos müsste eigentlich genau genommen auch als moderner Mythos bezeichnet werden und Star Wars dann natürlich etwas später entstanden, durchaus in seiner Zeit auch ein neuer Mythos, von mir aus ein postmoderner, ja. Und vielleicht könnte man schon mal ein bisschen präzisieren, Science-Fiction-Klassiker würde sicherlich jeder zustimmen, aber es ist, wie viele gerne sagen, Sci-Fantasy. Es ist ja eigentlich eine Fantasy-Geschichte, die einfach nur auch im Weltraum spielt.
Ja, und es ist, wenn man von der Literar- oder von der Textkritik darauf schaut, müsste man sogar sagen, es ist ein klassisches Märchen.
Ja.
Denn es beginnt vor in langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Mhm. Also wie jedes klassische Märchen beginnt, es war einmal in einem Königreich
weit weg.
Um klarzumachen, das hat eigentlich keinen direkten Bezug zu uns, die wir jetzt hier im 20. und 21. Jahrhundert leben, aber es hat natürlich enorm viel mit uns zu tun.
Ja. Die Aussage, es war einmal weit, weit weg, ist natürlich ganz wichtig, damit man eben nicht sagen kann, das ist eine Zukunftsprognose oder das ist, sagen wir mal, ein utopistisches Weltbild, das ist
Oder auch ein dystopisches,
wenn man da auf verschiedene Welten schaut, die da im Star Wars-Universum dargestellt werden, kann man auch gerne dystopisch sagen, ja. Nein, auch hier kommt wieder zum Tragen, dass man viel mehr Ideale verarbeitet und an die Protagonisten und Antagonisten ansetzt und durch sie, wie du schon sagtest, letztlich ein Märchen erzählt, einen neuen Mythos baut. Und das religiöse Motiv dabei ist, glaube ich, das würde jeder geschult oder nicht geschult sehen, das ist natürlich die Macht. Was ist nun die Macht? Da gibt es die helle und die dunkle Seite. Das heißt, wir hatten das neulich ja schon einmal gesagt, diese dualistischen Weltbilder, also Gott und gegen Gott, das Gute und das Böse. Der Macher, George Lucas, der hat, das kann man auch gerne dann auf den einschlägigen Streaming-Plattformen nachgucken, in so Making-ofs, ja, einmal klarstellen wollen, was er damit meint. Und das ist eine spirituelle Kraft, die uns allen innewohnt. Das mag der eine Gott nennen, der andere vielleicht dieser göttliche Funke, um das mal mit Meister Eckhart zu sagen, der Adel der Seele, der Gott in uns und in allem Denkenden und Fühlenden, also beseeltem Leben. Und die helle und die dunkle Seite äußert sich insofern, ob man selbstbezogen ist, also selbstsüchtig oder selbstlos. Und die Selbstlosigkeit, also das Öffnen der eigenen Ambition für die Bedürfnisse der anderen und sozusagen das Hintanstellen des eigenen, das gibt der Macht die Kraft in einem selbst, das Spirituelle, das ja ein Stück weit auch über das, was natürlich erklärbar ist, durchzuführen.
Also die Macht an sich ist erstmal weder hell noch dunkel oder gut und böse, sondern das, was man mit ihr anstellt.
Ja. Faszinierend ist natürlich, dass sich hier erst einmal nicht auftut, die Macht sei in irgendeiner Weise vergleichbar mit einem personellen Gott. Aber auch schon in den frühen Filmen wird klargestellt, sie umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält die Galaxis zusammen. Es gibt eine teleologische Richtung, also etwas, worauf die ganze, ich benutze jetzt mal den theologischen Begriff der Schöpfung, worauf die ganze Schöpfung hinausläuft. Auch die Macht hat ein Ziel. Und dann kann man natürlich eine Parallele zu einem personellen, göttlichen, wie auch immer gearteten göttlichen ziehen, wenn man das möchte. Aber sie befiehlt nicht und zwingt dich nicht, sondern sozusagen fragt dich an, wie du mit ihr umgehst. Auch hier könnte man natürlich gerne einen Gegenwartsbezug stellen. Wie gehe ich mit meiner Religiosität um? Wie gehe ich damit um, dass ich ein beseeltes Wesen bin? Und da darf man, glaube ich, auch als religiöser Mensch ganz selbstkritisch sagen, wir kennen das aus unserer eigenen Religionsvergangenheit und wir sehen das auch gegenwärtig in verschiedenen Ausformungen von Religion. Die einen sagen, naja, ursprünglich wollten wir ja die Selbstlosigkeit und den Frieden und das Gemeinsame für alle. Und die anderen sagen, ja, aber man muss, also das hat einen ganz bestimmten Willen und ich definiere den jetzt und so müsst ihr das verstehen, wenn nicht, dann setze ich mich durch und nutzen also das Religiöse als Deutungsmachtanspruch. Und das könnte man parallel sehen natürlich zur dunklen Seite. Der Imperator, der alles, was die Macht ist, auf sich vereinen will und dann natürlich herrscht. Während die Jedi nicht herrschen wollen. Aber und jetzt kommt auch ein bisschen das Spannende, ne? Was ist eigentlich mit den Jedi in dieser neuen Trilogie? Mhm. Die sind ja verkrustet ein Stück weit, diese Strukturen, die schaffen es nicht zu durchschauen, dass da ein ganz großer, schlimmer Masterplan im Hintergrund ist. Ich habe das mal gerne gesehen als Parallele zum Bild der Ritterlichkeit bei uns. Nicht ohne Grund werden die ja auch Jedi Ritter genannt. Die Ritterlichkeit bei uns, die Ritter waren ein Stück weit nichts anderes, zumindest im Europa, im westlichen Europa, nichts anderes als eine religiöse Kriegerelite, die aus einem Stammesdenken und einem Kriegerelitendenken durch die Religion domestiziert sind und dann Ideale gebildet haben. Du kannst ein Held sein, ist schön und gut, aber du musst es für das Größere einsetzen, für das Bessere. Im Zweifelsfall musst du dich opfern für die Armen und Schwachen und so weiter. Die Ritter gibt es lange nicht mehr. Aber das Ideal des Rittertums gibt es immer noch.
Also die Ritterlichkeit wird heute noch im allgemeinen Sprachgebrauch beschworen.
Der Kavalier.
Ja. Wenn wir jetzt auf eine der zentralen Figuren der ersten drei Filme schauen, aber auch die zentrale Figur der zweiten Trilogie, also der Vorgeschichte, nämlich Anakin Skywalker / Darth Vader.
Du hast gespoilert.
Ja.
Der, also wer es bis jetzt nicht gesehen hat,
Luke Skywalkers Vater ist. Dann stellen wir fest, da ist ein junger Mann, der durchaus seine Probleme hat im Leben. Also ich habe mich bei dieser zweiten Trilogie immer daran gestört, was ist das für ein wurstiger Typ? Und erst später verstanden, das muss so sein. Das muss ein Junge sein, der aufwächst und in seinem Erwachsenenwerden durch fehlende Vaterfigur, könnte man sagen, auch an seinem sich selbst gesteckten und von ihm ja auch in ihn hinein projizierten Ideal von Ritterlichkeit und Gutsein scheitert. Ja. Und hier sehen wir auch, dass die Macht eben durchaus ambivalent ist. Oder die Macht in sich weder gut noch böse ist, aber dass eine Person im Umgang mit der Macht scheitern kann. Aus wohl auch durchaus heldenhaften und ritterlichen Motiven, dass er die beschützen will, die er liebt, seine Mutter und seine Frau und seine noch nicht geborenen Kinder, und daran aber total scheitert. Könnte man sich an diesem Punkt dem nähern, was in der christlichen Tradition mit diesem schwer belasteten Begriff der Sünde gemeint ist, nähern?
Also ich denke, dass eine Annäherung an den Sündebegriff durchaus insofern möglich ist, dass man ihn ja in seinem Scheitern begleitet und auch sein Schuldempfinden, also das eigene Messen an den für ihn formulierten Idealen und das Feststellen, dass man nicht der ist, das sagt er ja auch in Episode 2, ich bin nicht der Jedi, der ich sein sollte. Und da ist natürlich parallel zu sehen das theologische Verständnis von Gewissen, das etwas mit Schuld und Sühnesehnsucht und Erlösungssehnsucht selbstverständlich zu tun hat. Die Erlösung trifft in seinem Fall aber natürlich erst viel später, dann in Episode 6, ein. Und aber die wird ihm interessanterweise zugesagt.
Ja,
sie wird ihm zugesagt. Er kehrt um, befreit sich also von seiner eigenen Schuld. Und es ist nur ein Moment. Das ist immer so, wenn man, sagen wir mal, die Bußpraxis kritisieren will. Ja, ihr braucht ja nur beichten gehen und dann ist das alles. Aber hier wird unbelastet von kirchlicher Symbolik auch gezeigt, dass es manchmal ein Moment sein kann, der eine lebenslange Schuld zumindest öffnet für eine Erlösungsperspektive. Mit Erlösung ist er natürlich nicht, ich gehe in ein Himmelreich ein, unbedingt gemeint, obwohl Anakin ja dann auch als Machtgeist erscheint. Das hat ja was Erlösendes, Einswerden mit der Macht und trotzdem aber seine Individualität behalten. Das ist auch was Urchristliches, dass man sagt, der Eingang ins Himmelreich bedeutet nicht die Auflösung meiner Individualität, meines Ichs. Das ist insofern nicht unwichtig. Es ist eben aber auch vor allem ein hiesiges Verständnis, Erlösung passiert, weil sie mir zugesagt wird und ich darauf vertrauen kann. Und dann wird er frei von der dunklen Seite, also von der eigenen Schuld. Das ist natürlich ganz stark. Nicht uninteressant ist vielleicht auch, wenn wir, sagen wir mal, die auf Tradition beruhenden christlichen Kirchen sehen, nehmen wir die Orthodoxie, den Katholizismus selbstverständlich, dann ist hier ein Plädoyer letztlich zu sehen, dass mit einem Emotionsideal, Liebe reicht, Liebe löst alles, was Obi-Wan als Vaterfigur oder große Bruderfigur, die ja für ihn da sein möchte, hinreichend tut. Er liebt Anakin. Ich habe dich geliebt, sagt er nach dem Duell. Du warst wie ein Bruder für mich. Du warst der Auserwählte. Auserwählte können wir vielleicht auch gleich noch was sagen. Aber das hat nicht gereicht. Die Liebe alleine und das reine Vertrauen reicht nicht. Es braucht auch Disziplin. Übung, Selbstüberwindung. Und das schafft Anakin nicht. Er kann sozusagen den selbstsüchtigen Teil in sich, der Liebe also eingrenzt auf das romantische Verhältnis zwischen ihm und Padme und die Liebe nicht zu einem Dritten, kann man jetzt natürlich eine Parallele zum Trinitätsverständnis von Liebe schlagen. Ja, es reicht nicht Gott Vater und Gott Sohn, das sind nur zwei, sondern es muss sich öffnen hin zum Dritten. Das schafft Anakin nicht. Er kann seine Liebe nicht öffnen auf ein größeres Ganzes, den Nächsten lieben wie sich selbst, weil er gefangen ist in seiner eigenen Verlustangst um seine Geliebte. Und das reißt ihn, bringt nicht nur seine Geliebte um, sondern reißt ihn dann auch auf die dunkle Seite. Also die Selbstbezogenheit verhindert lange, lange eine echte Hoffnung auf Erlösung.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ein weiterer Aspekt, den wir jetzt noch abhandeln wollen, ist das Thema des Auserwähltseins. Mhm. Also Anakin ist oder wird bezeichnet als der Auserwählte, der das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen soll und an diesem Anspruch zerbricht. Und in den jüngsten zwei Filmen, also in der neuen Trilogie, erleben wir etwas, was wir von den Star Wars Filmen bisher noch nicht kannten, nämlich es geht nicht mehr darum, auserwählt zu sein oder Mitglied einer bestimmten Familie zu sein, sondern jeder, also in Form von der jungen Rey, die als Waise auf einem großen Schrottplatz groß wird und wie erfahren ist, dann im zweiten Teil der neuen Trilogie ohne familiären Background, Machtbegabung hat.
Ich denke auch hier, wir hatten das, glaube ich, mal in einer anderen Folge auch angedeutet, man kann die Werke natürlich ganz schwer ohne die Autoren sehen. So, und auch George Lucas macht natürlich eine Entwicklung durch, was ihn nun ausgerechnet geritten hat, in der Prequel-Trilogie die Midi-Chlorianer einzuführen.
Da wollten wir nicht drüber sprechen.
Das wollten wir eigentlich nicht, aber die sind natürlich ein Ausdruck dafür, dass man sozusagen naturalistisch entweder gemacht ist dafür, Jedi zu sein oder machtaffin zu sein oder nicht. Basta. Ne, der Midi-Chlorian wird es rot, dann hast du eine Chance oder nicht. Und idealerweise sind dann, wenn deine Vorfahren das sind, kannst du das auch sein. Und da gibt es ja dann erstens wildeste Spekulationen, wo er eigentlich herkommt, aber bei Luke sieht man das dann ja. Sein Vater ist so machtstark, er ist das auch. Und das ist aufgehoben, wie du das sagtest, durch die neue Trilogie. Also es wird ein bisschen versucht, das zu revidieren und die Macht eben wieder zu entlassen in etwas Transzendentes. Was auch, glaube ich, einem Urgedanken davon wesentlich mehr entspricht. Rey ist nicht, und auch da gab es ja die wildesten Spekulationen in der Community, ist eben nicht die Tochter von Han und Leia oder von Luke oder was auch immer, sondern sie ist die Tochter von, Entschuldigung, Taugenichtsen, so, die sie zurücklassen. Was davor war, weiß man nicht. Und auch am Ende des neuesten Filmes, den man auch so oder so sehen kann, ich fand ihn nicht schlecht, ist es am Ende ein kleiner Sklavenjunge ohne großartige Perspektive, der die Kraft, wie soll man sagen, ungeschulten Macht diesen Besen da von der Wand zieht und mit Hoffnung auf die Legende von diesem Luke Skywalker hört, als sozusagen in Anführungsstrichen Auserwählter. Aber der Trick mit dem Auserwählten ist nun, jeder ist auserwählt. Die Macht steht denen offen, die sie empfinden, die auf sie bauen. Und auch hier kann man durchaus die Parallele sehen, du musst glauben wie die Kinder. Also darauf vertrauen, ein Urvertrauen entwickeln zu dem Größeren, das uns also allen gegeben ist. Und dann hast du auch die Kraft, auf echte Veränderung dich gegen das Böse zu stellen und dergleichen.
Also könnte man zusammenfassen, die ersten 6 Filme werden im Binnenbereich dieser ganzen Geschichte zum Mythos, der tradiert wird mit der Botschaft, auch du kannst es schaffen, wenn du dich der Macht öffnest, um das Böse aus der Galaxie endgültig zu vertreiben.
Und insofern sind die Skywalkers natürlich auch ein Stück weit Christusfiguren, die, wir haben ihre Familiengeschichte verfolgt, jetzt ihre Himmelfahrt erleben. Der letzte Film hat das ja so gezeigt. Ja, er gibt sich noch einmal hin, er kommt wieder, gibt sich hin, transzendiert und jetzt seid ihr es, die nachfolgen sollen, die sozusagen Luke Skywalker werden sollen. Ihr Reys, ihr kleinen Sklavenjungen, ihr blinden Mönche, die mit den Rebellen kämpfen, siehe Rogue One, die macht das mit mir, ich bin eins mit der Macht. Und das ist, denke ich, auch wie viele in der Theologie den Begriff der Nachfolge verstehen. Es geht nicht darum, blind eine Person zu vergöttern, sondern wirklich diesen Christus in sich lebendig werden zu lassen, eins zu werden mit dem, was da gemeint ist, dass das Göttliche im Menschen ist.
Und damit sagen wir, wir freuen uns auf den 3. Teil.
Ich schon, ja. Viele ja nicht mehr, ich schon sehr.
Ja, also Episode 9 und allen Hörerinnen und Hörern möge die Macht mit euch sein.